Hallo und willkommen. Und ich fange jetzt mal so an. Übernächste Woche können Sie 1:1 live erleben im BR-Studio Nürnberg. Da trifft Caro Matzko auf Freiherr zu Guttenberg am 16. Oktober. Seien Sie dabei, live, alles Weitere auf podcastfestival.de. Und wir verlosen auch Tickets. Einfach eine Mail schreiben an kontakt@bayern2.de. So, und nun aber. Hallo, Julia Fischer.
Guten Tag.
Frage an die berühmte Geigerin. Wo ist die berühmte Geige?
Ja, jetzt ist sie im Moment zu Hause, tatsächlich.
Im Tresor.
Das verrate ich nicht.
Zu Gast bei Norbert Joa auf Bayern 2. Julia Fischer, Weltklasse-Geigerin.
Und das geht doch wiederum nur mit einer Weltklasse-Geige oder auch mit einer gewöhnlichen?
Also ich habe zwei Geigen, die sind beide nicht gewöhnlich, das stimmt. Ich habe eine Jean-Baptiste Guadagnini von 1742, die habe ich schon vor 20 Jahren gekauft, das ist also mein Instrument. Und zusätzlich habe ich seit 10 Jahren eine Geige von Philipp Augustin. Das ist ein moderner Geigenbauer aus meiner Generation und der baut wirklich fantastische Instrumente. Also von meinen Studenten spielen in der Zwischenzeit, glaube ich, 4 Leute eine Geige von ihm. Das sind wirklich Instrumente, die mit den Top-Geigen mithalten können.
Aber gemeinsam in den Olymp geht's nur. Tolle Geige trifft auf tolles Talent.
Also die Hauptsache ist ja, dass wenn man dann auf die Bühne geht und zum Beispiel mit einem Orchester spielt, dass man ja durchkommt, dass man das, also das Klangvolumen einfach da vorhanden ist. Also ich habe dann schon sehr viel immer gesucht und eigentlich alle 6 Monate die Geige gewechselt, bis Lorin Mazel auf mich aufmerksam wurde und mir dann eine Stradivari von der Nippon Music Foundation besorgt hat. Da war ich dann schon 16. Und das war dann das erste wirkliche Top-Instrument, das ich gespielt habe. Und die Geige habe ich dann 3 Jahre gespielt oder 4 Jahre. Und ich war wahnsinnig glücklich. Also das war eine von den besten Stradivaris der Welt.
Da haben sich 2 gefunden.
Ja, aber das Problem war halt, dass es eine Geige war, die einer Stiftung gehörte. Und mir war immer klar, dass ich diese Geige nicht für den Rest meines Lebens würde spielen können. Und mir war es sehr wichtig, ein Instrument zu finden, was mir gehört. Und mir war auch klar, dass ich mir eine Stradivari nicht werde leisten können.
Das habe ich auch gelernt in der Vorbereitung. Wir reden von Millionenwerten.
Ja, also bei Stradivari und Guarneri redet man von Millionen. Und möglicherweise, wenn ich auf alles andere verzichtet hätte, also Haus, Wohnung, was weiß ich, wäre es mir irgendwie vielleicht mal möglich gewesen. Aber das war es mir dann doch nicht wert. Und ich habe dann über einen Freund diese Guadagnini gefunden. Das ist dann doch einfach eine Null weniger. Und mit der habe ich mich dann sehr gut angefreundet mit dieser Geige. Und also die spiele ich jetzt seit 20 Jahren.
Wir nehmen noch ein paar Nullen weg, bleiben aber im oberen Bereich. Die Geige wird ja bald 300 Jahre alt.
Ja.
Merkt man das der alten Dame an?
Nein, überhaupt nicht. Also man muss aber auch sagen, das sind ja Instrumente, die gehegt und gepflegt werden. Also man geht ja damit zum Geigenbauer. Man lässt die putzen, man lässt sie reinigen. Wenn irgendeine kleine Veränderung im Holz passiert, spürt man das ja auch.
Und aber dann schräger Vergleich, Sie packen sie nicht mit Samthandschuhen an. Sie spielen sie schon.
Ich spiele sie schon. Aber sonst packe ich sie mit Samthandschuhen. Also zum Beispiel weiß man als Geiger, dass man den Korpus nicht anfassen soll, soweit man es nicht muss. Also dafür gibt es ja das Griffbrett. Aber ich fange jetzt nicht an, mit den Händen den Korpus da so anzugrapschen. Ich wasche mir auch die Hände, bevor ich das Instrument in die Hand nehme. Und ich packe sie auch ein, wenn ich sie nicht benutze.
Gibt es so nächtliches Hochschrecken nach einem Albtraum? Irgendeine Kiste fällt auf den Geigenkoffer?
Also die Geigenkoffer sind auch in der Zwischenzeit schon so, dass man mit dem Auto drüber fahren kann und es passiert nichts. Also
da wurde sollte ja man trotzdem nicht.
Ich habe es nicht ausprobiert, aber ich habe mich als Kind mal auf einen Geigenkasten draufgestellt, um zu gucken, ob mich das hält.
Und das war ein Herbert-Test.
Die Geige war auch nicht drin, als ich es probiert habe.
Jetzt war ja die Geige, kann sich ja jeder ausrechnen, in bald 300 Jahren in vielen Händen, hatte einige Spieler. Stecken die in gewisser Weise noch im Holz, wer da mal gegeigt hat?
Also wahrscheinlich schon. Das wäre jetzt eine Lüge zu behaupten, dass ich das spüre. Aber was tatsächlich interessant ist, ist, wenn ich die Geige jemandem gebe, der die dann einen Tag spielt, aus welchem Grund auch immer, oder auch nur eine Stunde spielt, dann spüre ich das sofort.
Ja?
Ja, das spüre ich sofort. Die Geige verändert sich mit dem Spieler. Das ist einfach so. Und zum Beispiel meine Studenten behaupten ja auch, dass wenn ich im Unterricht auf ihrer Geige spiele, dass die das auch spüren, dass ich die Geige in der Hand gehabt habe. Also,
jetzt wird es aber metaphysisch.
Nein, das ist nicht metaphysisch. Ich glaube, das hängt tatsächlich damit zusammen, wie man das Instrument bedient. Welche Intonation? Durch die Intonation entstehen die Obertöne. Durch die Obertöne entsteht die Resonanz.
Aber also, das sind zwei im Dialog.
Ja, ja, absolut. Also das ist einfach so.
Jetzt dürfen Sie sich selber zuhören. Mhm. Und als Steigerung, da waren Sie 18,
ja,
als Sie das gespielt haben. Und jetzt lauschen wir mal nämlich Zwiegespräch aus dem Januar 02, glaube ich. Die Capricen nach Paganini.
Genau.
Können Sie sich noch erinnern?
Ja, ja, das ist eine fantastische Bearbeitung von Szymanowski. Freue ich mich.
Versuch gerade zu entschlüsseln, ob Sie streng oder konzentriert schauen. Seien Sie in jedem Fall gnädig zu Ihrem 18-jährigen Ich.
Hm? Ja, ja, also das ist schon eher konzentriert als streng. Ich erinnere mich einfach nur an die Zeit. Das war lustig, weil das war im Januar 2002, wie Sie gesagt haben. Ich habe im Mai 2002 Abitur gemacht. Und da hatte ich beschlossen, dass ich ein paar Monate einfach keine Konzerte spiele und den ganzen Schulstoff ab der 10. Klasse nachhole. Damit mir nicht langweilig wird, hat meine damalige Pianistin Milana Czerniawska gesagt, komm, dann gehen wir wenigstens ins BR-Studio und nehmen was auf. Und so kam diese Aufnahme zustande.
Es ist aber deutlich mehr als eine Fingerübung. Ne?
Ja, ja, also ich finde das Stück absolut großartig. Ich finde es super, was Szymanowski da aus dieser Paganini-Caprice gemacht hat.
Und auch die 18-jährige Julia, oder?
Ja, ist okay.
Bayern 2, 1:1. Und bei mir ist Julia Fischer, Weltklasse-Geigerin, ein Münchner Kindl.
Ja.
Geboren im Sommer 1983. Der Vater Unternehmensberater und die slowakische Mama Pianistin. Jetzt weiß ich nur nicht, mit dem, gerade was ich noch im Ohr habe und Ähnlichem, durfte daheim auch Michael Jackson sein.
Das hat keiner von uns je versucht. Also weder mein Bruder noch ich, muss man sagen. Meine Eltern haben nur Klassik gehört. Und
nichts anderes tönte durchs Haus?
Absolut gar nichts anderes. Und
aber Sie wussten, da ist noch was.
Ja, das habe ich dann in der Schule schon irgendwann mal erfahren. Und als ich so 12, 13 war, habe ich mir auch mal gedacht, also jetzt, da habe ich ein Radio bekommen ins Zimmer. Und da habe ich gedacht, jetzt muss ich mich mal hier ein bisschen informieren, was da sonst noch so läuft. Und dann habe ich mir so ein Wochenende mal wahrscheinlich auch Bayern 2 reingezogen, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber habe nicht nur Klassik gehört und habe dann nach dem Wochenende beschlossen, das ist nichts für mich. Und damit war meine Popkarriere zu Ende.
Sie brauchen jetzt nur zu nicken. Kennen Sie folgende Namen? The Beatles?
Beatles kenne ich.
Rolling Stones?
Kenne ich auch.
Oasis?
Ja, weiß ich, dass es die gibt.
Wir machen mal in der Klassik weiter. Erste Geigenstunde, vorm 4. Geburtstag. Dann mit 9 zugelassen an der Musikhochschule, mit 13 schon 20 Konzerte gespielt im Jahr. Und ich denke, mit mir werden viele Hörerinnen sich die Frage stellen, so früh, wie viel Julia steckte dahinter und wie viel Eltern?
Also, das ist, kann man eigentlich ziemlich einfach erklären. Ich habe mit knapp 4 angefangen, ganz klar gesagt, ich möchte Klavier spielen. Ich habe nicht gesagt, dass ich Geige spielen möchte. Ich wollte unbedingt Klavier spielen, weil meine Mutter war Pianistin und mein Bruder, 4 Jahre älter, hat ja auch schon Klavier gespielt. Und ich wollte das unbedingt. Und meine Mutter fand das ein bisschen langweilig, dass alle im Haus Klavier spielen. Deswegen hat sie dann gesagt, dann geh doch, mach doch Geige. Und ich bin dann in diese erste Geigenstunde gegangen und ich fand den Lehrer super und war begeistert und habe dann gleich gesagt, okay, dann halt Geige. Aber ich habe dann gleichzeitig mit Klavier trotzdem angefangen. Ich habe beide Instrumente gespielt und ich habe ganz klar den Wunsch formuliert, auch schon in dem Alter, dass ich Geigerin werden möchte. Das hat sich auch nie geändert. Es gab nie einen anderen Berufswunsch. Jetzt ist es aber natürlich so, dass man als Vierjährige überhaupt nicht einschätzen kann, was das an Arbeit bedeutet, um diesen Beruf ausüben zu können. Aber das hat mir meine Mutter immer unmissverständlich klar gemacht. Also sie hat gesagt, wenn du das machen möchtest, dann bedeutet das Folgendes. Und das habe ich angenommen. Also ich habe
auch durch die Mühen der Pubertät, da gab es kein
Bröseln. Ich hatte keine Zeit für die Pubertät. Also da habe ich einfach schon so viele Konzerte gespielt. Ich hatte nicht mehr mit 12 Zeit nachzudenken, habe ich heute Lust zu üben oder nicht. Ich wusste, morgen bin ich bei Lorin Marcel, da muss ich das Stück halt können.
Keine Laune, kein Aufbegehren.
Nein, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht erfahren. Okay. Diese Pubertät, wo man an sich anscheinend, keine Ahnung,
von Selbstzweifel über Trotz, ja, über genau
also vielleicht
nicht,
kommt die noch, die Pubertät, wird. Aber ich habe sie nicht in dem Sinne erlebt, nein.
Sonst hätte es auch nicht so laufen können. Also zeitgleich zur Einschulung ans Konservatorium Augsburg, mit 9 an die Münchner Musikhochschule, erste bei Jugend musiziert, mit 11 der Menuhin-Wettbewerb. Konzertreisen mit großen Orchestern sind Sie immer noch in der Schule. War Ihnen bewusst, auf welchem Ausnahmeweg Sie unterwegs sind oder hatte das eine Normalität für Sie?
Sowohl als auch. Also mir war schon klar, dass die Schule da auch unterstützen muss und es, wie das immer so ist, es gab die Lehrer, die mich unglaublich unterstützt haben. Es gab die Lehrer, die das total bescheuert fanden, dass sie ihren Schulaufgabenplan nach meinem Konzertplan legen sollten. Und
ja, das haben die gemacht.
Naja, das hat die Direktorin so vorgegeben. Also ich habe meinen Konzertplan im September abgegeben, den haben alle Lehrer bekommen und dann haben die gewusst, wann ich da bin und wann ich nicht da bin. Und danach wurde dann halt der Schulaufgabenplan gelegt und so sind eigentlich alle da reingewachsen. Es war ja auch nicht so, dass ich von einem Tag zum nächsten im vollen Konzertbetrieb war. Das war ja eine Entwicklung.
Dann waren Sie innerhalb der Klasse aber auch was Besonderes, hm?
Ja und nein, weil auch die Klasse ja mit reingewachsen ist. Also als ich 6 war in der Grundschule, war ich halt die da ein bisschen Geige spielt. Da haben ja andere Kinder auch ein Instrument gespielt. Dann, als ich an die Hochschule kam, war das natürlich schon so ein Stempel. Das ist auf einem professionellen Weg. Und als ich dann ins Gymnasium kam, hatte sich aber die Klassenkameraden, also zum großen Teil, schon daran gewöhnt, dass das halt so ist.
Aber diese Klassenpartys mit Prince und Oasis und...
Ja.
Weil da kein Interesse war oder weil die dann gesagt haben, du, die Julia, passt da nicht?
Ich hatte kein Interesse und ich hatte tatsächlich keine Zeit. Von der 6. Klasse bis zum Abitur war einfach jede Sekunde so wertvoll für mich, dass ich üben kann, dass ich finden kann die Zeit, um zu lernen. Da hatte ich keine Zeit, um auf Partys zu gehen.
Da reden wir rückwirkend aber auch nicht über den berühmten Preis, den Sie gezahlt haben. Sie wollten so, es war in Ordnung so.
Das war absolut in Ordnung so. Ja, ab dem Gymnasiumsalter hat mir niemand mehr gesagt, dass ich üben gehen soll. Das habe ich schon selber gemacht.
Jetzt kennt ja jeder Teenager Größenwahn.
Ja.
Auch Teenager, die keinen Erfolg haben, so wie Sie. Wie sind Sie eigentlich haften geblieben? Weil wenn man so zurückliest, was los war bei Ihnen mit 18, 19, 20, Sie hätten ja auch eine Volldiva werden können.
Das sind wahrscheinlich dann doch die Menschen oder auch die Erziehung, die man dann von zu Hause genossen hat. Also auch meine Mutter ist ja Pianistin und Musikerin und die hat nicht dieses Denken, hoffentlich kriegst du so viel Erfolg wie möglich oder verdienst so viel Geld wie möglich. Also dieses Denken war in meiner Umgebung einfach nicht vorhanden. Es ging immer um die Sache. Es ging immer darum, wie man auf der Bühne spielt. Und nach einem Konzert, egal wie erfolgreich es war, gab es immer auch die kritischen Stimmen in meinem Umfeld, die mit mir das Konzert nochmal kritisch angeschaut haben. Und das war mir irgendwie immer wichtiger als der Erfolg.
Und auch nach einer ausverkauften Tournee gab es Taschengeld. Sie hatten keinen direkten Zugriff auf das, was da anrollte.
Ja, also das haben meine Eltern auch irgendwie hingekriegt, dass ich da nicht verrückt geworden bin, was ich mit dem Geld anstelle. Und wie gesagt, wenn man dann irgendwann mal eine eigene Geige kaufen möchte, auch wenn das in Anführungszeichen nur eine Guadagnini ist, dann gibt man nicht so viel Geld aus.
Da spart man, weil man ist trotzdem bei einer 500.000, glaube ich.
Ja, es ist schon genug.
Im Pop-Business hängen wir gleich wieder eine Null dran. Da geht es um nochmal ganz andere Summen. Jetzt kommt ein Pop-Künstler. Ha, kann ich gleich nochmal fragen. Kennen Sie den Namen Sting? Mhm. Ja, sagen Sie mal, Sie kennen ja doch einiges. Ja,
die Namen kenne ich schon, aber wenn Sie mir jetzt sagen, ich soll irgendeinen Titel sagen, dann habe ich keine Ahnung.
Wie hieß denn die erste Band von ihm?
Keine Ahnung. Geben Sie. Bitte, ich weiß
geht
es
mit
wirklich
P
nicht.
Weiter. Police. Okay, aber hier ist er natürlich schon geläutert. Mittlerweile ist er übrigens schon 73. Ist, glaube ich, bald auch wieder auf Tournee in Deutschland. Aber jetzt hören wir The End of the Game, Sting and the Royal Philharmonic Orchestra, Frau Fischer.
Ja, Wahnsinn.
Also auch wenn Sting Ihnen jetzt nicht übermäßig viel sagt, Royal Philharmonic Orchestra schon?
Ja, das sagt mir sehr viel. Ich bin im Januar, Februar auch mit denen wieder auf Tournee in Europa und spiele eigentlich jedes Jahr mit dem Royal Philharmonic Orchestra.
Also sowohl Sting als auch Julia Fischer.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft Julia Fischer, spielt mit den besten Orchestern.
Und das Ganze war ihr früh in die Wiege gelegt, kann man sagen. Sie hat schon vor dem 4. Geburtstag angefangen mit Unterricht. Jetzt könnte ich fragen, nach dem berühmten Verhältnis Talent, Gabe und Ehrgeizdisziplin.
Bin ich immer noch am Analysieren. Gerade auch als Lehrerin muss ich sagen, ich analysiere das täglich. Ich spreche mit Kollegen, Kolleginnen täglich drüber. Ich habe das noch nicht zu Ende analysiert. Also es ist sicherlich so, dass Talent wichtig ist. Aber Fleiß ist wahrscheinlich sogar bis zum gewissen Grad wichtiger. Und die Frage ist ja auch immer, kommt Fleiß nicht auch ein bisschen von Talent? Also wenn man ja merkt, was da noch fehlt. Also gerade in der Musik ist es ja so, man muss ja auch wissen, was man üben soll. Um zu wissen, was man üben soll, muss man das auch hören. Man muss auch den Unterschied hören zwischen sich selbst und einem Profi und dann wissen, okay, also ich muss daran arbeiten und hieran arbeiten. Und das ist ja wiederum Talent. Und Disziplin ist wahrscheinlich eine Frage der Erziehung. Also es ist schwierig.
Ich frage mich, so wie Sie mir gegenüber sitzen, nach allem, was ich höre, warum sind Sie eigentlich nicht aufs Musische, sondern aufs naturwissenschaftliche Gymnasium?
Weil wir in Gauting nur ein naturwissenschaftliches und neusprachliches Gymnasium haben und meine Eltern ganz klar sich ausgerechnet haben, dass in der Stunde, die ich nach ans Pestalozzi-Gymnasium in München fahre und wieder nach Hause fahre, das sind ja 2 Stunden am Tag, habe ich ja schon 2 Stunden geübt und es war einfach ein praktisches Denken.
Leistungskurse?
Deutsch-Französisch.
Am Naturwissenschaftlichen?
Ja, weil meine Mutter gesagt hat, wenn du schon Abitur machst, dann lern doch wenigstens noch Französisch zu Ende. Englisch kannst du gut, aber dann lern noch Französisch.
Aber irgendwo war schon noch Mathe, Physik, Chemie.
Ich habe als drittes Abiturfach Mathematik und ich war auch in Mathe gut. Ich habe auch Mathe gerne gehabt. Ich muss sagen, ich hatte nur Mathe gerne. Physik und Chemie war für mich wirklich ein rotes Tuch.
Aber jetzt wussten Sie von Anbeginn, ich will Solo-Geigerin werden.
Ja.
Sie haben recht früh erfahren, da ist auch alles dafür gegeben.
Ja.
So unwahrscheinlich das übrigens ist auf dem Instrument. Trotzdem wollten Sie ein Abitur haben.
Ja.
Sie hätten ja durchsegeln können.
Also es gibt sehr viele Musiker, die nach der 10. Klasse aufhören und an die Musikhochschule studieren gehen. Das ist ja möglich. Und das stand für mich nie zur Debatte, weil erstens war ich zu interessiert an verschiedenen Fächern. Mich hat ja auch Geschichte fasziniert. Mich hat tatsächlich Deutsch interessiert, Literatur. Und so ein bisschen, muss ich sagen, war die Schule auch meine Insel der Jugend. Ich war ja außerhalb der Schule absolut erwachsen, ab 12. Ich habe Verträge unterschrieben, Konzerte gespielt, hatte Termine, hatte zu funktionieren. Da war ich erwachsen und im vollen Berufsleben. Und die Schule war der einzige Ort, wo ich absolut Jugendliche war. Ich konnte frech sein, ich konnte meine Hausaufgaben mal vergessen. Ich musste dort nicht diese Disziplin immer an den Tag legen. Ich war jetzt auch nicht die bravste Schülerin aller Zeiten.
In der Pause rumalbern?
Ja, und ich hatte absolut nicht das Bedürfnis, das zu verkürzen. Es war ja total klar, dass wenn ich die Schule verlasse, dann bin ich ja nur noch Geigerin. Und diese Insel, die fand ich toll. Die habe ich genossen. Und dazu kam, dass meine Eltern nie zugelassen hätten, dass ich kein Abitur mache. Also, dass man sich eine zweite Tür offen lässt. Also, meine Mutter hat immer gesagt, wer weiß, ob du mit 17 noch Geigerin werden möchtest. Wenn du dann mit 17 sagst, du möchtest Medizin studieren, und dann studier Medizin. Also, das war nicht so, dass meine Eltern gesagt haben, du musst Musikerin werden. Und wenn ich gesagt hätte, von einer Sekunde zur nächsten, ich möchte was anderes machen, dann hätten das meine Eltern auch unterstützt.
Ich finde es nur amüsant, wenn ich jetzt sehe, Sie wurden mit 23 Gastprofessorin in Frankfurt und mit 28 Ordentliche hier in München. Selber haben Sie keinen Hochschulabschluss, oder?
Ich habe dann ein Ehrendiplom bekommen. Also ich bin ja von der Musikhochschule München geflogen tatsächlich. Ich wurde exmatrikuliert, weil ich die Klavierprüfung nicht gemacht habe.
Nicht gemacht oder nicht bestanden?
Ich bin nicht erschienen, weil ich ein Konzert mit New York Philharmonic hatte. Und das wurde mir dann als durchgefallen angerechnet.
Da gab es keine Gnade.
Also ich muss ehrlich sagen, dass sich mein Gymnasium, was das anbelangt, deutlich kulanter gezeigt hat als die Musikhochschule München.
Sind Sie es jetzt als Professorin, wenn einer sagt, ich kann da leider nicht, ich habe ein Konzert?
Selbstverständlich. Also wenn jemand sagt, er hat ein Konzert oder sie hat ein Konzert, dann sticht es immer ein Unterricht aus. Das ist doch total klar. Die Musikhochschule München hat sich auch, was das anbelangt, gerade, glaube ich, auch durch meinen Fall damals, der einfach durch das Raster gefallen ist. Ich bin halt da geflogen. Seitdem hat sich da auch viel getan. Also man versucht jetzt auch, die Studenten in ihrer Konzerttätigkeit anders zu unterstützen.
Da ist ja auch eine Frau Fischer als Professorin an der Musikhochschule, die da ein bisschen mitreden kann.
Ja.
Und die vor 16 Jahren ein legendäres Neujahrskonzert gegeben hat. Erst Solo-Geige in der Frankfurter Alten Oper und Minuten später setzt sie sich ans Klavier.
Ja.
Hatten Sie nicht auch was zu verlieren, dass natürlich Hundertschaften drauf lauern, Schusterin, bleib bei deinen Leisten?
Dafür war ich tatsächlich zu selbstbewusst. Also ich habe gewusst, dass wenn ich das da mache, dann wird das ordentlich. Also ich habe ja.
Aber auch, dass die Leute solche Ohren haben.
Ja, das war mir auch klar. Aber also ich wusste jetzt nicht, wie ordentlich das wird, aber dass es ein Grundniveau haben wird, das war mir schon klar. Ich habe mich ja auch monatelang eigentlich so 1,5 Jahre darauf vorbereitet. Ich habe in dem Jahr 2007, also das war am 1. Januar 2008 oder im Jahr 2007, habe ich, glaube ich, 100 Konzerte gehabt. Und ich habe auf der ganzen Welt mir Überräume organisiert, dass ich jeden Tag zum Klavier üben komme.
Warum eigentlich? Sie sind doch schon
eine Legende an der Geige. Ja, aber ich habe zu gerne Klavier gespielt. Ich habe wirklich so wahnsinnig gerne Klavier gespielt. Und ich wollte unbedingt einmal erleben, wie das ist, als Pianistin vorm Orchester zu stehen.
Sie kriegen nicht genug, Frau Fischer. Weil Sie sagten, Sie wollten, dass es ordentlich wird. Darf ich mal zitieren aus der Frankfurter Rundschau vom nächsten Tag?
Ja.
Eine pure Sensation. Dieses Konzert wird in die Musikgeschichte eingehen als der Tag, an dem nicht nur Julia Fischer neu geboren wurde, sondern auch jenes Virtuosentum, zu dem ganz wesentlich gehört, dass es nicht nur ein Instrument beherrscht, sondern alle kann.
Mhm. Ich kannte dich gar nicht. Das ist sehr, sehr
schön,
nett.
Ne? Und ja. Sie kennen aber tatsächlich auch keine zweite Person aktuell, die auf beiden Instrumenten ein Konzert geben könnte. Ein gutes.
Tatsächlich fällt mir jetzt niemand ein, der das auf Klavier und Geige, also es gibt natürlich Geige, Bratsche, das gibt es öfters. Klavier, Geige fällt mir jetzt nicht ein.
Aber selber haben Sie es dann auch nur noch sparsam gemacht danach, weil es so ein Triumph war?
Also es hat mich wahnsinnig viele Nerven gekostet. Nicht das Konzert, aber die Vorbereitung. Also diese Disziplin, die ich da 2007 an den Tag legen musste, also das muss man sich schon überlegen. Also ich hatte dann zum Beispiel vormittags von 10 bis 12 Orchesterprobe, habe dann da noch eine Stunde Geige geübt. Dann hatte ich abends um 8 Konzert und dann habe ich mich nach dem Konzert hingesetzt und bin bis Mitternacht geblieben und habe Klavier geübt. Und das habe ich einfach jeden Tag gemacht. Und das habe ich gerne gemacht für dieses Event, aber ich wollte nicht so weiterleben. Also wenn man Klavier mit Orchester spielen können möchte, dann muss man einfach jeden Tag 2-3 Stunden üben. Das geht nicht anders. Und ich wollte ja Geige auch nicht vernachlässigen.
Ich bitte Sie, einen Satz zu ergänzen, vielleicht einen der populärsten in Ihrem Metier. Nicht jeder Musiker glaubt an Gott.
Aber jeder glaubt an Bach.
Auf Sie trifft es zu?
Ich glaube sowohl an Bach als auch an Beethoven.
Und gäbe es die berühmte Zeitmaschine? Sie würden mal anklopfen bei einem von beiden und was dann?
Ich weiß gar nicht, bei welchem von beiden ich anklopfen würde.
Ich glaube, Beethoven hört schlechter.
Ja.
Man müsste an die Tür hämmern.
Aber wahrscheinlich würde ich in der Zeitmaschine doch Paganini wählen.
Ja?
Ja, weil mich das doch fasziniert, diese Entwicklung, die Paganini angestoßen hat auf der Geige. Also das fasziniert, die Person Paganini fasziniert mich schon sehr.
Und was wäre, wenn Sie feststellen müssten, der spielt nochmal auf einem anderen Planeten?
Dann freue ich mich.
Sind Sie da so selbstlos?
Ja, also ich meine, Paganini hat die ganze Geigentechnik revolutioniert. Und nicht nur das, er hat ja auch in der, jetzt für die Musikgeschichte, das geht manchmal ein bisschen unter, spielt eine extrem große Rolle bei diesem Übergang von Klassik zu Romantik. Das vergisst man völlig, weil Paganini ist ja Zeitgenosse von Beethoven. Man verortet ihn immer in der Romantik, aber geboren ist er in die Klassikzeit. Und das finde ich unglaublich, wie weit er da gegangen ist, auch kompositorisch.
Bin ich mal ganz gewagt, der Jimi Hendrix seiner Zeit.
Wer weiß.
Auf der Brücke bewegen wir uns ein klein wenig weiter. Wir kommen zu einer Musik aus Ihrem Geburtsjahr, 1983. Bin mir ziemlich sicher, den Namen kennen Sie jetzt nicht, oder? Rita Coolidge?
Bin ich raus, tut mir leid.
Nie gehört.
Also soll ich lieber ja sagen?
Jetzt hören Sie mal zu, vielleicht haben Sie es aus Versehen auf irgendeiner Autofahrt mal gehört. Bayern 2, 1 zu 1 der Talk mit der Weltklasse-Geigerin Julia Fischer, die gerade bedauernd den Kopf geschüttelt hat.
Ja, es tut mir leid. Aber wissen
den
Sie,
Titel haben Sie noch nie gehört.
Nein, aber wissen Sie, das hängt auch wirklich damit zusammen, ich höre tatsächlich an sich nicht so viel Musik. Also ist es nicht so, dass ich zu Hause jetzt von früh bis spät Klassik hören würde. Ich mache Klassik und ich übe und ich spiele und dann genieße ich die Ruhe.
Und Sie könnten auch 1000 Titel vorspielen, wo Sie sich wohlfühlen und zu Hause. Und dann gäbe es wieder auf der anderen Seite Köpfschütteln. Nie gehört, kenne ich nicht. Es war einmal in der Elbphilharmonie, ziemlich genau 2 Jahre her.
Ja.
2 Aktivisten der sogenannten letzten Generation kleben sich am Dirigentenpult fest. Sie stehen daneben mit ihrer Geige. Was hat Sie denn da mehr überrascht, diese robuste Aktion oder der Wutausbruch im Publikum?
Der Wutausbruch im Publikum, ganz klar. Konnte ich nicht nachvollziehen. Ich habe mit den Aktivisten gleich gesprochen und ich habe ihnen gesagt, ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn sie jetzt sprechen möchten, wenn sie was sagen wollen, wenn sie was zu sagen haben, weil ich teile nicht die Art und Weise, wie es ans Volk herangetragen wird, aber die Bedenken und die Sorgen teile ich schon. Und deswegen habe ich ihnen gesagt, sie können gerne auch 5 Minuten reden, das stört mich überhaupt nicht. Danach sollen sie uns nur das Konzert spielen lassen. Mhm. Ich hatte nur nicht damit gerechnet, dass es im Publikum überhaupt keine Bereitschaft gab, den beiden zuzuhören. Das hat mich sehr überrascht.
Sie sprechen ja selber sehr kritisch vom Klassik-Jet-Set der letzten 30 Jahre. Mhm. Immer mehr, auch mittlere Orchester fliegen um die Welt. Mhm. Geht nicht.
Ich bin gegen dogmatisches Denken und ich bin gegen Schwarz und Weiß. Ich kann als reisende Künstlerin nicht sagen, ich verzichte auf das Flugzeug, das funktioniert nicht. Ich habe das versucht, aber das geht einfach nicht.
Die Zeit des einmal im Jahr ist bei Ihnen auch vorbei?
Nein, das ist bei mir nicht vorbei. Also ich reise nach Amerika nicht mehr als einmal im Jahr. Das ist eine ganz klare Grenze, die ich einfach gesetzt habe.
Aber Fernflugreisen ein paar unterm Jahr?
Nein, ich mache eine im Jahr.
Eine?
Also Interkontinentalflüge. Und innerhalb Europas, also das Land, was einfach nicht zu erreichen ist mit der Bahn, ist Spanien. Das muss man klar sagen, es dauert einfach ewig. Mhm. Ich spiele jetzt im November eine Tournee mit Jan Lisiecki und wir haben ein Konzert in Bilbao. Da komme ich einfach mit dem Zug nicht hin. Aber ich fahre zum Beispiel immer mit dem Zug nach Paris. Also das fliege ich nicht.
Sie haben Ihre Agentur auch angewiesen, keine innerdeutschen Flüge?
Ja, also innerdeutsch fliege ich nicht, nein.
Machen Sie es auch wegen Ihrer beiden Kinder, die sind ja 11 und 15.
Ja, ich mache das natürlich auch wegen meinen Kindern oder überhaupt wegen der nächsten Generation. Ich mache das auch für meine ganze Umgebung und ehrlich gesagt auch ein bisschen für mein eigenes Gewissen. Also ich könnte nicht jede Woche mich zweimal in den Flieger setzen und sagen, es ist alles super und alles schön und gut. Ich fahre auch ein E-Auto in der Hoffnung, dass das was bewirkt. Ich fahre so oft Zug, wie es geht. Ich schlage mich mit der Deutschen Bahn wöchentlich rum.
Ja,
es ist nicht so lustig immer. Also,
Sie müssen ja auch verlässlich sein.
Ja, ich nehme dann halt immer zwei Züge früher in der Hoffnung, dass ich trotzdem noch pünktlich komme. So ist es im Moment.
Aber ein paar Stunden mehr Geratter ist es Ihnen einfach wert.
Das ist es mir wert. Und vor allem ist es ja auch so, dass man nicht so tun soll, als könnte man das nicht nutzen. Also es ist ja so, dass ich dann die Zeit im Zug auch nutzen kann. So viel mehr Zeit, also wenn Sie das jetzt wirklich mal hochrechnen, von München nach Hamburg, so viel Zeit verlieren Sie da nicht, wenn Sie Zug fahren, statt zu fliegen.
Man hört schon raus, dass Sie auch politisch denkender Kopf sind. Sie waren ja ganz schnell dabei beim Benefits-Konzert für die Ukraine vorletztes Jahr. Aber es gibt genauso Stimmen, die sagen, also komm, Kunst und Klassik ist das eine und zeitlos und enthoben und das Tagesaktuelle das andere und das sollte man jetzt nicht mischen.
Also dem kann ich nicht zustimmen. Im Konzertsaal sitzen 2000 Leute, sehr viele davon sind auch Politik interessiert und auch gebildet und belesen. Ich sehe überhaupt nicht, warum man Politik nicht in den Konzertsaal tragen kann. Ich finde es auch wieder ein bisschen albern, wenn man denkt, jedes Konzert muss politisch motiviert sein. Also dem stimme ich ja auch nicht zu. Aber wenn sich das ergibt, dass es einen politischen Austausch gibt, sehe ich das nicht als etwas Schlimmes an.
Vielleicht noch größer gedacht, weil ich den Satz von Ihnen noch im Sinn habe. Ich spiele, um das Leben der Zuhörer zu bereichern.
Ja.
Auch auf, dass sie bessere Menschen werden, die also, dann irgendwas zum Guten wenden da draußen.
Sagen wir mal so, wenn Menschen die Zeit nehmen, um nachzudenken, dann glaube ich, dass das den Menschen an sich schon hilft. Wir leben in einer sehr gefährlichen Zeit, in der wir uns ununterbrochen berieseln lassen. Es ist ja keiner mehr in der Lage, an der Bushaltestelle auf den Bus zu warten, ohne auf sein Smartphone zu gucken. Also es gibt ja nicht mehr den Moment des Nachdenkens. Den haben wir uns alle abgewöhnt. Das halte ich für eine ganz schreckliche Entwicklung und sehr falsche Entwicklung. Deswegen zum Beispiel, wenn ich Auto fahre, ich höre keine Podcasts, ich höre auch kein Radio und ich telefoniere auch nicht. Ich freue mich, dass ich eine Stunde Zeit habe, nachzudenken und schaue raus. Und ich glaube, dass dieses Nachdenken, dass wir uns das ganz schnell wieder angewöhnen müssen. Und es ist ja im Konzertsaal zumindest so, dass die Leute im Normalfall da 2 Stunden sitzen und nicht auf ihr Smartphone starren, hoffen wir es.
Gibt es da schon die Ersten? Ich habe es im Kino neulich erlebt.
Ja, es gibt schon die Ersten, die im Konzertsaal sitzen oder sehe ich, dass die da irgendwie in der ersten Reihe sitzen und dann auf ihren Smartphones irgendwelche Push-Ups-Nachrichten da lesen. Also das ist natürlich furchtbar.
Und dann stechen sie mit dem Geigenbogen zu.
Also ich gucke die dann schon an und frage dann so mit den Händen, was das jetzt bringt.
Aber wie kann man solch kostbare Momente dann so ruinieren? Wir hören mal rein in das Julia Fischer Quartett. Weil ich auch gehört habe, so toll sie Weltklasseorchester finden und diesen großen Klang. Sie lieben es, im Quartett zu spielen.
Ja, tue ich. Ich liebe die 3 Jungs. Ich finde die super und wir haben wahnsinnig viel Spaß miteinander. Und Kammermusik ist nun mal das höchste Gut.
Dann hätte Haydn wahrscheinlich auch Spaß gehabt mit Ihnen. Hören wir mal rein.
Thank you.
klingt nach mehr als vier. Mhm. Und ich denke mir jedes Mal, wie aus vier Menschen ein Ganzes wird.
Ja, ist nicht leicht. Kann ich sagen.
Was
nicht
einfach. Da dahinter steckt, aufeinander achten, eingehen, reagieren.
Ja, also das ist tatsächlich psychologisch ein sehr interessanter Prozess, der da stattfinden muss, von der ersten Probe bis zum Konzert. Und es ist sehr lustig, weil die Aufnahme, ich kann mich an das Konzert erinnern, die entstand nach einem Riesenkrach zwischen mir und dem Cellisten Benny
Niffenegger. Habe ich nicht gehört.
Ja, ja, ich weiß noch genau, der BR hat das Konzert aufgenommen und die kamen nach der Probe zu uns und haben gefragt, ob das Konzert stattfinden wird, weil wir uns so gestritten hatten. Und für uns war aber so ein Streit relativ normal. Also da kracht es halt, es ist wie in einer Familie. Ja? Also, aber man ist halt aneinander gebunden. Man kann nicht wegen jedem Krach das Konstrukt auflösen.
Aber da habe ich auch gerade zugehört, wie die Seelen sich ein wenig finden wieder, oder?
In ja, der Musik. Es ist natürlich dann so, wenn man auf der Bühne ist, dann reißt man sich auch wieder zusammen, dann verzeiht man dann auch wieder und also man findet sich dann wieder auf anderer Ebene.
Jeder gibt was, jeder nimmt was. Nur eine CD kriege ich von Ihnen nicht mehr. Sie machen eine ganze Weile da schon nicht mehr mit, weil der Markt kaputt ist, zu wenig rausspringt.
Das sind verschiedene Gründe, wirklich viele Gründe spielen da eine Rolle. Erstmal bin ich Künstlerin und Musikerin geworden fürs Konzert. Ich liebe das Konzert. Ich finde dieses Ereignis, auf die Bühne zu gehen und das Publikum sitzt da, das ist das, wofür ich diesen Beruf ergriffen habe. Ich habe den Beruf nicht ergriffen fürs Studio. Und Aufnahmen sind eine Entwicklung des 20. Jahrhunderts. Ist ja schön, dass es das gibt. Und ich selber habe als Kind auch wahnsinnig viele Aufnahmen gehört und fand es auch toll. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo eigentlich jedes Konzert, was ich gebe, aufgenommen wird. Es wird eigentlich alles gestreamt. Ich finde jedes Konzert 5 Minuten später im Internet.
Aber auf dem Smartphone manchmal, auf dem Elenden, das mitgelaufen ist, oder?
Nee. Also fast alle Orchester haben sich jetzt schon irgendeine Digital Concert Hall in den Konzertsaal einbauen lassen. Es wird aufgenommen und dann wird es auch ziemlich professionell auf irgendwelche Plattformen hochgeladen. Das weiß man ja auch vorher. Aber ich glaube einfach nicht dran, dass es irgendjemandem weiterhilft, dass ich jetzt nochmal ins Studio gehe und nochmal ein Mendelssohn-Violinkonzert aufnehme. Also darin sehe ich keinen Sinn.
Live ist Ihnen wichtig, da sein, auf langen Autofahrten sich nicht beschallen lassen. Gibt auch tolle Inhalte, aber
ja,
Sie wollen dann da sein. Und haben neulich gesagt, Social Media macht mich krank.
Ja.
Ich ertrage es weder im Beruf noch privat.
Stimmt.
Aber frage ich jetzt als Papa, wie halten das Ihre beiden?
Wenn Sie wissen möchten, wie das meine Kinder machen, dann müssen Sie meine Kinder hierher holen.
Sie sehen es aus dem Augenwinkel, hoffe ich.
Ich weiß schon, was meine Kinder machen, ja klar. Ich halte Social Media wirklich für einen totalen Quatsch. Es tut mir leid.
Man kann sich austauschen.
Ja, man kann sich aber auch in einem Gespräch austauschen. Ich kann auch jemanden treffen und mich mit dem austauschen.
Man kann sich aber auch 10 Voicemails hin und her schicken. Frage-Antwort.
Genau, das kann man auch. Und also zum Beispiel Voicemails halte ich ja für den absoluten Oberquatsch.
Vermeidet man ein direktes Ping-Pong.
Ja, ich verschicke keine Voicemails. Einfach aus Prinzip nicht. Ich finde das wirklich bescheuert. Und ich finde, man soll mich anrufen, wenn man mit mir sprechen möchte, oder man soll mir was schreiben, wenn man mir was mitteilen möchte und fertig. Und ich halte es auch für ungesund. Also ich merke das zum Beispiel auch in meiner Studentenklasse. Man teilt was mit und die Leute merken sich das alles überhaupt nicht mehr, weil sie können ja einfach nochmal nachfragen. Dann wird 5-mal nochmal die gleiche Frage gestellt über 10 Tage, weil man sich einfach nicht gemerkt hat, was gesagt wurde. Das finde ich irgendwie ein bisschen nervig.
Ja, weil man woanders war.
Ja. Und diese Flut an Informationen und auch jetzt, wenn man sich Instagram anschaut, auch was die ganzen Klassikkollegen und nicht nur Klassikkollegen, das machen ja alle, wie sinnlos die Inhalte sind, die da veröffentlicht werden, das ist doch also wirklich nicht, das genügt doch nicht meinem Anspruch. Also das finde ich ein bisschen platt oder
also,
sehr platt.
Ich nehme mal an, dass Ihre beiden nicht auf 5 Stunden am Tag kommen. Smartphone.
Auf meine Kinder? Ne, wahrscheinlich nicht, nein. Ziemlich sicher nicht.
Glaube ich. Lass mal es dabei.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Norbert Joa im Gespräch mit Julia Fischer, seit 18 Jahren Professorin für Musik.
Und ist erst 41 Jahre jung. Da kann jetzt jeder rechnen. Mhm. Sehr junge Professorin. Jetzt weiß ich, Sie mögen als Künstlerin wahrgenommen werden, verstehe ich auch, aber Sie wären ein anderer Mensch. Vielleicht wäre Ihre Kunst auch eine andere ohne Ihre Familie.
Ich wäre sicherlich ein anderer Mensch ohne meine Familie, das ist ja klar. Also der Einschnitt, dass man Kinder bekommt, ist, glaube ich, der gravierendste Einschnitt, den man im Leben erlebt.
Manche sagen, ich will ganz der Kunst leben, frei sein, voll die Zeit zur Verfügung haben. Sie haben vorhin gemeint, üben vormittags, weil nach eins kommen die Schulkinder.
Ja, also das stand für mich nie zur Debatte. Ich habe immer gewusst, dass ich auch eine Familie haben möchte.
Und dass die Kinder ein Instrument können, dürfen, sollen?
Das steht für mich auch nicht zur Debatte, weil ich möchte ja, dass jedes Kind ein Instrument lernt. Das hat ja nicht was mit meinen Kindern zu tun. Ich denke, dass für jedes Kind es wichtig ist, ein Instrument zu lernen und Musik zu erleben. In der heutigen Zeit noch mehr denn je. Denn es ist ja so, die KI und das Smartphone wird uns ziemlich viele Sachen abnehmen auf lange Sicht und auch auf kurze Sicht. Selbst das Sprachenlernen stellt sich ja schon so ein bisschen, so muss man das noch wirklich machen, weil die KI übersetzt mir ja alles. Mathematik kann sehr viel das Handy schon übernehmen, etc., etc. Fakten muss man sich ja auch nicht mehr merken, weil man ja immer nachgucken kann. Die Sachen, die das Smartphone mir niemals wird ersetzen können, ist, dass ich ein Instrument beherrsche. Das lerne ich auch nicht schneller durch das Smartphone. Das lerne ich genauso. Ich brauche genauso lange dafür, wie die Leute vor 100 Jahren und vor 200 Jahren. Das wird sich nicht beschleunigen. Und die andere Sache ist Sport. Wenn ich Fußball spielen können möchte, dann muss ich halt Fußball spielen. Da hilft mir die KI auch nicht weiter. Und deswegen glaube ich, dass diese beiden Bereiche in der Erziehung von Kindern eine viel, viel, viel größere Rolle wird spielen müssen, als vielleicht noch vor 50 Jahren.
Und drum sind Sie auch mit heißem Herzen bei den Kindersinfonikern engagiert.
Also die habe ich gegründet vor 5 Jahren mit ein paar Freunden zusammen. Der Dirigent und Komponist Johannes X. Schachtner macht das mit mir zusammen. Er dirigiert das Orchester und wir leiten das zusammen. Dann haben wir halt 25 Kinder aus der Umgebung, die jeden Montag kommen und miteinander proben. Und zweimal im Jahr haben wir Konzerte.
Da geht es um den Spaß in erster Linie oder sollen die wohin?
Sowohl als auch. Das schließt sich ja nicht aus. Also man hat nun mal an einer kleinen Nachtmusik von Mozart erst dann Spaß, wenn man erkennt, dass es das Stück sein soll. Und dafür muss man es halt vorher geübt haben. So ist das. Es gibt sicherlich irgendwann mal auch den Moment, wo ein Kind nach einer Probe sagt, also das hat mir heute nicht keinen Spaß gemacht, weil es halt anstrengend war. Aber dafür hat es dann vielleicht doch was gelernt und mitgenommen. Und in der nächsten Probe ist es dann wieder einfacher. Also wenn man denkt, dass es alles immer nur darauf ausgelegt ist, dass man Spaß hat, wenn das die einzige Motivation ist, dann glaube ich nicht, dass man in irgendwelchen Bereichen weiterkommt.
Und wenn man stagniert, dann ist es besonders freudlos.
Dann glaube ich absolut, dann ist es sehr freudlos. Und das ist in der Zwischenzeit, ich finde es fantastisch. Also jetzt haben wir das 6. Jahr des Orchester und das ist so eine verschworene Gesellschaft schon. Also die Kinder, die freuen sich so, dass sie sich am Montag treffen und bleiben dann noch länger, um miteinander zu quatschen oder kommen eine halbe Stunde früher, damit sie noch ein Eis essen gehen können. Und also das ist schon eine ganz schöne Gruppe geworden.
Waren wir so viel im Feld der Musik, naturgemäß der Geige. Ich war so froh, wie ich irgendwo noch das Wort gefunden habe, Eiskunstlauf.
Ui, das ist aber lange her.
Sie lieben Eiskunstlauf.
Ja, ich liebte Eiskunstlauf. Also als Kind habe ich wahnsinnig viel Eiskunstlauf geschaut, aber ich durfte Eiskunstlauf nicht machen. Also es hat
wegen den Händen,
wenn man stürzt, den Fingern. Ich glaube, dass meine Mutter auch gesehen hat, dass ich gar nicht so unsportlich bin. Und ich glaube, sie hatte so ein bisschen Sorge, wenn ich mich mal aufs Eis stelle, dann möchte ich Eiskunstläuferin werden. Und ich glaube auch, dass das passiert wäre. Insofern kann ich die Sorge meiner Mutter nachvollziehen. Aber das hat sich natürlich jetzt im Erwachsenenalter verlaufen.
Die Zeit fliegt mit Ihnen dahin, noch mit einem Blick auf die Uhr. Sommer 83 hier geboren, hier geblieben, München forever.
Ja, also ich bin eingefleischte Münchnerin. Ich liebe München und ich liebe die Umgebung. Und ich denke nicht, dass ich nochmal woanders leben werde.
Dann ist die Frage, ob Sie in einer Stadt leben werden mit einem riesigen Konzertsaal.
Ja, das ist eine gute Frage, gell?
Ich hoffe auf eine kurze Antwort. Manche sagen, na dann halt einer für 500 Millionen statt für 1000.
Ach Gott, da kenne ich mich wirklich nicht aus. Also ich kann finanziell dazu wirklich gar nichts sagen. Ich finde, München braucht einen ordentlichen Konzertsaal.
Ja. Und die Musikhochschule braucht ordentliche Fenster, Heizungen und auch Toiletten?
Das ist ehrlich gesagt wichtiger. In der Prioritätenliste ist mir die Musikhochschule an erster Stelle.
Und einen schönen Klang hat auch die Stille.
Ja.
Die gibt es auch in Ihrem Leben.
Die Stille gibt es auch in meinem Leben, ja.
Wir werden jetzt gleich fein schweigen und ich bedanke mich vielmals für Ihr Kommen.
Dankeschön, war schön hier zu sein.
Das freut mich. Das Gespräch mit Julia Fischer finden Sie in der ARD-Audiothek. Und nicht vergessen, übernächste Woche gibt es 1:1 für Auge und Ohr. Seien Sie live dabei im BR-Studio Nürnberg. Wenn Caro Matzko mit einem ehemaligen Verteidigungsminister spricht, Freiherr zu Guttenberg, am 16. Oktober. Alles weitere auf podcastfestival.de. Und wir verlosen auch Tickets für diesen Abend. Einfach eine Mail schreiben an kontakt@bayern2.de.